Markus 1, die Verse 40 bis 45. Ich will einen anderen Text lesen aus dem Alten Testament, der mit diesem Thema aber eng verbunden ist. Ich lese aus Jesaja Kapitel 42, die Verse 1 bis 7. Jesaja 42. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden ausgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.
Wer ist der echte Messias? Ein Wundertäter oder ein leidender König? Wie bereits erwähnt, der Text für die Predigt steht in Markus 1, die Verse 40 bis 45. Jesus Christus steht am Anfang seiner Wirkungszeit. Er wurde von Johannes dem Täufer getauft und Gott selbst, sein Vater, hatte sich zu ihm bekannt. Jetzt ist die Zeit gekommen, nämlich dass Jesus das Evangelium verkündigt. Und seine Botschaft ist ganz einfach. Sie lautet nach Markus 1, Vers 15, die Zeit ist erfüllt und die Herrschaft Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus beginnt nun seinen Jüngerkreis zu bilden und beruft Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes als seine Jünger. Und so wird das Heimatdorf dieser ersten Jünger auch der Aufenthaltsort Jesu. Dort in Kapernaum herrscht eine große Not. So wie auch im ganzen Land Israel. Es gibt viele Kranke und Besessene. Doch das sind nur die äußeren Erscheinungen. Die eigentliche Not dieser Menschen ist, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Sie haben die Gesetze, die sie von Gott bekommen, als Erlösungsweg zu Gott interpretiert. Diese Menschen in Kapernaum freuen sich, dass Jesus kommt. Sie wollen geheilt werden, sie wollen gereinigt werden. Die bösen Geister soll er austreiben. Doch Jesus möchte ihnen mehr geben. Er möchte ihnen Vergebung geben. Doch das verstehen sie nicht. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 38, lasst uns woanders hingehen, damit ich predige. Denn dazu bin ich gekommen. Und Jesus geht mit seinen Jüngern in eine einsame Gegend. Und dort kommt nun ein Aussätziger zu Jesus. Und ich lese uns diese Geschichte aus Markus 1, Vers 40 bis 45. Markus 1, 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und Jesus bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Was bringt Jesus dazu, dass er diesen Mann, der so voller Vertrauen zu ihm kommt, einfach fortschickt? Wäre dieser Mann nicht ein guter Kandidat gewesen für den neuen Jüngerkreis Jesu? Warum durfte der Mann nicht von diesem Wunder erzählen? Dürfen wir von Wunder Gottes erzählen? Dürfen wir von Jesus reden? Und wenn ja, wie? Wir möchten uns nun diesen Text etwas genauer betrachten, um vielleicht auch Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Und dabei gehe ich auf drei Hauptgedanken ein. Erstens, Jesus sieht das Elend und er möchte helfen. Zweitens, der Gereinigte soll zum Tempel Gottes kommen. Und drittens, was passiert, wenn der falsche Messias verkündigt wird? Ich komme nun zum ersten Punkt. Jesus sieht das Elend und er möchte helfen. Dabei beziehe ich mich auf die ersten drei Verse und ich lese uns sie noch einmal. Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Es ist die erste Begegnung, die Jesus mit einem aussätzigen Mann hat, wie es uns die Schreiber der Evangelien berichten. Es ist auch nicht wunderlich, dass unter den Massenheilungen in Nazareth und auch in Kapernaum kein Aussätziger dabei war. Erst als Jesus in die einsame Gegend kommt, da traut sich dieser aussätzige Mann zu ihm. Denn die Aussätzigen mussten außerhalb der Stadt wohnen. Der Aussatz war eine gefürchtete Hautkrankheit. Er zeigte sich darin, dass Flecken auf der Haut entstanden. Aber es war eine merkwürdige Krankheit. Sie führte nicht zum Tod. In der Regel hatte ein aussätziger Mensch auch keine körperlichen Beschwerden. Er war sonst in der Regel kerngesund. Und diese Krankheit war auch nicht ansteckend. Warum war sie dann so gefürchtet? Warum war es so schlimm, aussätzig zu sein? In Israel galt der Aussätzige als kultisch unrein. Das bedeutet, dass er nicht bei den Gottesdiensten im Tempel dabei sein durfte. Er durfte auch nicht unter den Israeliten wohnen. Nein, er wurde abgesondert. Und wenn er nun vom Aussatz frei wurde, so sprach man nicht von einer Heilung, sondern von einer Reinigung. Und da schwingt schon eine geistliche Dimension mit. Und meistens stand der Aussatz im Zusammenhang mit dem Gerichtshandeln Gottes. Dieser Mann ist ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Er ist ausgeschlossen aus dem religiösen Leben. Er darf nicht bei den Gottesdiensten im Tempel dabei sein, dort, wo Gott seinem Volk begegnet. Er hat somit keine Gemeinschaft mit Gott. Da ist diese Bitte des Mannes doch ganz berechtigt. Wer von uns würde nicht alle Hebel in Gang setzen, um endlich wieder ein normales Leben führen zu können? Wir wissen wenig über diesen Mann, aber eines ist klar. Er hat Jesus als den identifiziert, von dem in den letzten Tagen viel gesprochen wird, in ganz Galiläa, nämlich der die Wunder tut, der böse Geister austreibt. Vielleicht bringt er diesen Jesus sogar in Verbindung mit dem Messias. Aber eines ist klar, er hat keinen Zweifel daran, dass Jesus ihn vom Aussatz reinigen kann. Er sagt nämlich, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er liefert sich ganz aus. Er macht sich verletzlich. Jesus könnte auch sagen, nein, ich will nicht. Doch Jesus ist innerlich bewegt. Wörtlich steht hier im griechischen Text, die Eingeweide des Jesus drehen sich vor Mitleid. Kennen wir das Gefühl, wenn sich der Magen dreht? Zum Beispiel bei Luftlöchern im Flugzeug oder beim Freefall im Freizeitpark. Dieses Gefühl hatte Jesus, als er den Aussätzigen sieht. Doch dieses Gefühl wird im Neuen Testament nur für Gott verwendet und immer dann, wenn Gott die Verlorenheit des Menschen sieht. Das heißt, Jesus sieht den Aussatz, er sieht das äußere Bedürfnis dieses Mannes, aber er sieht noch viel tiefer. Er sieht, dass dieser Mann nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Und dann streckt er seine Hand aus und berührt diesen Mann. Das hätte kein Israelit getan. Auch nicht einmal der hohe Priester. Denn jeder, der einen Aussätzigen berührte, wurde auch unrein. Jesus zeigt damit, ich bin mir nicht zu schade, dich zu berühren. Aber ich bin auch Gott und stehe über diese Unreinheit. Und dann kommt dieses erlösende Wort Jesu, ich will, sei gereinigt. Was macht Jesus lieber, als Menschen zu helfen? Was macht Jesus lieber, als Menschen zu reinigen? Es ist Jesu Leidenschaft, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und genau das macht Jesus hier. Er reinigt den Mann nicht, damit er endlich wieder ein normales Leben führen kann. Nein, er reinigt ihn, damit er wieder in den Tempel Gottes gehen kann. Damit er bei den Gottesdiensten dabei sein kann und die Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das genau ist Jesu Auftrag. Er sagt in Lukas 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und in Markus 2, Vers 17, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Doch hier nimmt unsere Geschichte eine ganz merkwürdige Wendung. Das vertrauensvolle Miteinander zwischen dem aussätzigen Mann und Jesus hat plötzlich ein Ende. Und ich lese uns dazu die nächsten zwei Verse, Verse 43 und 44. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der zweite Hauptgedanke: Der Gereinigte soll zum Tempel Gottes kommen. Jesus schimpft. Jesus fährt diesen Mann an. Warum ist Jesus wütend? Das griechische Verb, welches hier verwendet wird für bedrohen, findet sich im Neuen Testament nur 5-mal. Und 4-mal wird es für Jesus verwendet. 2-mal ist Jesus wütend, als er Menschen geheilt hat. Und 2-mal ist Jesus wütend über die Trauernden vor dem Grab Lazarus. Immer hängt dieser Zorn Jesu mit einem Wunder zusammen. In allen 4 Fällen kommen die Menschen voller Vertrauen zu Jesus. Sie sagen zu ihm: Herr oder Sohn Davids oder sogar Meister. Doch dieses Vertrauen ist überschattet von ihren eigenen Vorstellungen, wie Jesus handeln soll. Dieses Vertrauen ist überschattet von den eigenen Wünschen. Martha sagt zu Jesus, als er endlich in ihr Dorf kommt: Wenn du da gewesen wärst, Lazarus wäre nicht gestorben. Sie glaubt daran, dass Jesus die Kraft hat, Lebendige zu heilen. Und ihr Wunsch war es, dass Lazarus nicht gestorben wäre. Auch Maria sagt zu Jesus: Wenn du da gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch da endet ihr Glaube und da wird Jesus zornig. Jesus wird nicht zornig, weil die Menschen nicht glauben. Jesus wird zornig, weil die Menschen einen irdischen Glauben haben. Und genau das ist auch der Fall bei dem aussätzigen Mann in unserer Geschichte. Er glaubte zwar daran, dass Jesus ihn vom Aussatz reinigen konnte, aber sein Blick war nur auf das Irdische, auf sein vergängliches Leben gerichtet. Er hatte nicht verstanden, dass Jesus ihn nicht reinigte, um nur in die Gesellschaft integriert zu werden. Nein, er reinigte ihn, um wieder eine Beziehung mit Gott zu haben. Sein Wunsch war beschränkt auf sein vergängliches Leben. Er wollte, dass Jesus seine irdischen Bedürfnisse stillte. Doch Jesu Zorn richtet sich nicht nur gegen diesen irdischen Glauben, nein, er richtet sich auch gegen die Verbreitung seiner Wunder. Er wollte nicht, dass dieser Mensch, dieser Mann, den anderen erzählte, was Jesus an ihm getan hatte. Dieses Messias-Geheimnis, wie es genannt wird, ist eine ganz besondere Eigenschaft für den Evangelisten Markus. Und dieses Messias-Geheimnis wird im Evangelium nach Markus erst aufgelöst, als Petrus in Markus 8, Vers 29 sagt: Du bist der Christus. Bis dahin verbietet Jesus es 6-mal, dass die Leute von seinen Wundern erzählen sollen. Er möchte nicht erkannt werden. Er möchte auf jeden Fall nicht als ein falscher Messias erkannt werden, der die Menschen politisch rettet und sie materiell hilft. Dann schickt Jesus den Mann zum Priester. Es ist eine ganz normale Aufforderung, denn jeder Aussätzige musste zum Priester, auch wenn der Aussatz weggegangen war. Jesus macht hier also deutlich, dass er sich auf Mose begründet. Denn er sagt, opfere Gott das, was Mose gebietet hat. Er sagt somit, ich bin der Prophet, von dem schon Mose gesprochen hat. Ich bin der Prophet, dem Gott sein Wort in den Mund gelegt hat. Ich bin der Prophet, dem ihr gehorchen sollt. Ich schildere uns nun ganz kurz, wie das Gesetz des Mose zur Reinigung vom Aussatz ausgesehen hat. Wenn es Verdacht in Israel gab, dass eine Person aussätzig war, so musste sie zum Priester gehen. Dieser schaute sich die Stelle auf der Haut an und nach einer Beobachtungszeit wurde der Aussatz bestätigt oder auch nicht. Wenn er bestätigt wurde, so wurde die Person vom Priester als unrein gesprochen. Und die Folge war die Absonderung. Das war alles bereits mit dem Mann aus der Geschichte geschehen. Er war ein Unreiner. Der Priester hatte ihn als unrein gesprochen. Wenn nun der Aussatz auf irgendeine Weise verschwand, so war die Person nicht automatisch rein. Nein, sie musste wieder zum Priester gehen, der die Stelle erneut betrachtete und die Person wurde durch ein Ritual gereinigt. Aber das war noch nicht das Ende des Prozesses. Nach 7 Tagen kam der Höhepunkt. Nach 7 Tagen musste die Person ihre Kleider waschen, sich komplett abscheren und ging zum Tempel, um Gott ein Schuldopfer zu bringen. Im Schuldopfer geht es um die Wiedergutmachung. Das Schuldopfer schafft Sühne genauso wie das Sühnopfer. Durch dieses Opfer sollte der Mensch wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Die Beziehung zu Gott sollte wiederhergestellt werden. Und dann war die Person rein. Und genau das meint Jesus, wenn er hier zu diesem Mann sagt, geh hin und opfere Gott das, was Mose geboten hat. Jesu Absicht ist es, dass dieser Mann zum Tempel geht und ein Schuldopfer darbringt. Ja, dass dieser Mann wieder in die Nähe Gottes kommt, dass er die Bestätigung vom Priester bekommt, dass er rein ist und dass er durch das Opfer wieder mit Gott ins Reine kommt. Das zum Zeugnis der Priester. Doch der Mann macht genau das Gegenteil. Und dazu lesen wir nun den letzten Vers, Vers 45. Der Mann aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Was passiert, wenn der falsche Messias verkündigt wird? Wer von uns würde das nicht tun? Wer würde nicht von diesem wunderbaren Erlebnis mit Jesus erzählen? Er war dem Messias, dem Sohn Gottes, begegnet. Er hatte allen Grund dazu, davon zu erzählen. Wie konnte er da schweigen? Er war begeistert von Jesus. Er war Feuer und Flamme für ihn. Jesus ist der Helfer. Jesus gibt dir das, was du brauchst. Jesus heilt deine Krankheit. Jesus reinigt dich vom Aussatz. Er gibt dir zu essen. So in etwa kann die Verkündigung ausgesehen haben, die der Mann gemacht hat. Und das Resultat ist, Jesus ist begehrt. Die Menschen laufen aus allen Richtungen zu ihm. Jesus bekommt Anerkennung. Ja, die Menschen kommen zu ihm mit ihren Problemen und mit ihren Nöten. Ist das nicht wunderbar? Könnte Jesus sich etwas Besseres wünschen? Er ist doch der Knecht, wie wir in der Einleitung gehört haben, der die Augen der Blinden öffnet, der die Gefangenen aus dem Gefängnis befreit, der die Menschen aus dem Kerker ins Licht bringt. Ja, Jesus tut Wunder. Doch er sagt in Markus 1, Vers 38 zu seinen Jüngern, lasst uns woanders hingehen, weg von diesen Menschen, die nur geheilt sein wollen, damit ich predigen kann, denn dazu bin ich gekommen. Und seine Botschaft aus Markus 1, Vers 15 lautet, die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Schon in Jesaja 42, den Text, den uns Michael gelesen hat, lesen wir davon, dass der Knecht Gottes das Recht auf der Erde aufrichten soll. Und dieses zeigt sich zwar darin, dass Blinde sehen, ja, dass Lahme gehen, dass Gefangene befreit werden, aber das Wesen dieses Rechtes ist es, dass Licht in die Finsternis kommt. Jesus war sehr wohl ein Wundertäter, aber er war auch derjenige, der die Königsherrschaft Gottes auf diese Erde gebracht hat. Wissen die Leute das? Wissen die Menschen, die nun massenweise zu Jesus kommen, nachdem der Mann von ihm gesprochen hat, wer dieser Jesus wirklich ist? Oder wurde ihnen ein falscher Messias verkündigt? Tatsächlich hatten viele Menschen, die zu Jesus gelaufen kamen, eine falsche Vorstellung vom Messias und sie wurden bitter enttäuscht. In Johannes 6 lesen wir davon. Dort sagt Jesus zu dieser großen Menge der Jünger, die begeistert von ihm sind, von den Wundern, die er tut, dort sagt er zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst, und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Daraufhin verließen ihn viele Jünger. Sie wollten keinen Messias, der leiden musste. Sie wollten keinen Messias, der sterben musste. Sie wollten auf keinen Fall diesen Tod des Messias für sich als stellvertretenden Tod annehmen. Und sie wollten auf keinen Fall selber sterben, um das ewige Leben zu bekommen. Wie reagiert Jesus auf diesen riesengroßen Verlust seiner Anhänger? Er sagt zu seinen Jüngern, wollt ihr nicht auch gehen? Und Jesus und Petrus sagt dann zu Jesus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Es ging Jesus nicht darum, möglichst viele Jünger zu haben. Nein, es ging ihm darum, Jünger zu haben, die an seinen Tod und an seine Auferstehung glaubten und die Königsherrschaft Gottes akzeptierten. Welchen Jesus verkündigen wir? Wie machen wir Jesus schmackhaft vor anderen Leuten? Wird Jesus heute nicht oft als der verkauft, der alles gut macht, mit dem das Leben endlich glatt läuft, ja, mit dem man endlich erfolgreich sein kann? Ist Jesus für viele Christen heute nicht eher nur ein Notnagel, zu dem man nur kommt, wenn es kriselt, ja, bei dem man den Dreck des Lebens lassen kann, bei dem man wieder Kraft tankt, um dann wieder das eigene Leben zu leben? Viele Gemeinden streben nach Wachstum und greifen nach bedenklichen Methoden, um möglichst viele Menschen zu angeln. Wie oft verdreht man Jesus, um ihn recht und passend für Freunde und Familienangehörige zu machen? Jesus kam in diese Welt, um dieser Welt das Licht zu bringen. Er kam in diese Welt, um die Königsherrschaft Gottes zu bringen. Und dafür musste er sterben, weil Menschen, weil du und ich gegen den heiligen Gott gesündigt hatten. Nur wer den Tod Jesu für sich selber in Anspruch nimmt, das heißt, wer sein Leben Jesus übergibt und die Herrschaft Gottes in seinem Leben akzeptiert, der hat ewiges Leben. Der Weg zum Leben führt nur über Jesus. Und ein Leben mit Jesus ist nur dann möglich, wenn Gott die Herrschaft im Leben hat. Deshalb ist es Jesu Leidenschaft, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, weil er dafür gelitten hat. Es geht nicht darum, wie begeistert du von Jesus bist, wie toll du das alles findest. Es geht darum, ob du seinen Tod und die Auferstehung glaubst und dich unter seiner Herrschaft stellst und unter der Herrschaft Gottes lebst. Jesus will nicht Nachfolger um jeden Preis. Nein, er will Nachfolger, die ihm um jeden Preis nachfolgen. Vielleicht hast du schon viel von Jesus gehört und du findest das alles gut und schön, aber du traust dich noch nicht, ihm um Vergebung zu bitten und dein Leben ihm zu übergeben. Ich mache dir Mut. Mach das. Jesus macht nichts lieber, als dir zu vergeben und dich in die Gemeinschaft mit Gott zu stellen, ja dein Leben unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Vielleicht bist du schon länger ein Kind Gottes, aber die Beziehung zu Gott ist kalt geworden und du traust dich nicht, wieder von neuem mit Gott anzufangen. Ich mache dir Mut, mach das, denn Gott wird dir vergeben und du kannst wieder eine enge Beziehung mit Gott haben, wo Jesus der Herr im Leben ist, wo er dir Sinn und Richtung gibt. Vielleicht ist Jesus für dich der Notnagel geworden, der zwar deine Probleme löst, aber sonst keinen Einfluss auf dein Leben, auf deine Entscheidungen hat. Stelle dich wieder ganz bewusst unter die Herrschaft Gottes. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus 1. Johannes 5, nämlich die Verse 11 und 12. 1. Johannes 5, Verse 11 und 12. Und das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Beten wir noch zusammen. Allmächtiger Gott,